Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. In der heutigen Folge ist mein Sohn im Studio. Wir sprechen über ein Buch, das mir und meinem Mann gut geholfen hat, unser Verständnis von Erziehung in passende Kommunikation mit unseren Kindern zu verändern. Als Max nun selbst mit Kindern gearbeitet hatte, setzte er sich mit diesem Buch auseinander und erzählt nun, was ihm geholfen hat und was nicht. Hallo Max, schön, dass du in mein Studio gekommen bist.
Hallo Mama, schön hier zu sein.
Ich hatte dich ja gefragt, ob du auch mal eine Folge in meinen Podcast gestalten willst. Und ich hatte dich gefragt, worüber du gerne sprechen möchtest. Als Thema hast du dir das Buch von Adele Faber und Elaine Meslisch ausgesucht. Nun hör doch mal zu. Elternsprache, Kindersprache.
Ja, genau.
In dem Buch geht es ja um Kommunikation mit Kindern. Es wird erklärt, wie wir als Erwachsene mit Kindern sprechen können, damit diese uns besser verstehen und sie uns auch nachvollziehen können, was wir von ihnen wollen. Es wird auch erklärt, warum Kinder nicht immer auf das reagieren, was wir sagen. Im Englischen heißt der Titel »How to talk so kids will listen and so kids will talk«. Es adressiert Eltern und alle Fürsorgenden von Kindern aller Altersstufen. Von dem Buch hatte ich euch Kindern ja schon erzählt. Wir hatten es damals als unglaublich hilfreich empfunden, als ihr noch sehr klein wart. In welchem Zusammenhang hast du das Buch für dich jetzt nutzen können?
Ja, super Frage. Ich wusste ja schon lange von der Existenz des Buches, weil ich es immer wieder gesehen hatte im Regal von Papa im Keller. Und ich hatte dann im 2025, also jetzt letztes Jahr, meinen ersten richtigen Vollzeitjob als pädagogische Fachkraft in einer Gruppe, wo man dann eben als Betreuer auf Kinder aufgepasst hat, gemacht. Und dort hatte ich dann an dieses Buch denken müssen, weil mir immer wieder aufgefallen war, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich gut mit diesen Kindern kommunizieren kann, dass die ein bisschen mehr auf mich hören und ich nicht laut werden muss, wie es gerne gemacht wurde, weil die Kinder eben auch darauf gehört haben. Und ich dachte mir, vielleicht geht das ja auch besser.
Das ist ja mal ganz spannend. Also wenn ich das richtig verstehe, ist bei euch die Kommunikation bei dieser Betreuung durchaus laut geworden?
Ja, also es kam durchaus vor, dass immer mal wieder man lauter wurde. Also es war jetzt nicht wirklich ein Anschreien. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die Kinder das jeweils empfunden haben. Aber es wurde doch ab und zu mal lauter, wenn Kinder einfach durchgängig nicht gehört haben oder besonders fragwürdige Aktionen gebracht haben. Also ich erinnere mich doch noch an die ein oder andere Situation, wo, ich glaube, ein Beispiel, was ich miterlebt habe, wo ich alleine Schicht hatte, war, dass ein Kind Graffiti gesprayt hatte in den Fakultäten, wo wir waren.
Du hattest aber auch gerade gesagt, dass die Kinder dann darauf gehört haben, wenn es lauter wurde oder massiver in der Kommunikation. Habe ich das richtig verstanden?
Puh, also so ganz genau kann man das gar nicht klar sagen. Also teilweise hat es geholfen, teilweise hat es funktioniert und dann haben die Kinder auch gehört, waren im Zweifelsfall sehr trotzig oder haben nur mit Widerwillen das getan, was ihnen gesagt wurde. Andernfalls kam es aber auch zu größeren Streitereien, wo dann sehr auf Türen geknallt wurden und so weiter. Also es hat nicht immer funktioniert.
Und jetzt hast du es ja gesagt, du hast dich an das Buch erinnert und wolltest es nochmal schauen, ob du daraus was anwenden kannst. Ich weiß, ich habe es dir dann mitgegeben, aber es war eine andere Version als die, die ich früher verwendet habe. Ich glaube, es war ein Arbeitsbuch, das etwas anders aufgebaut war. Ist das korrekt?
Ja, also erstmal hattest du mir diese Neuauflage gegeben, in die ich dann auch gar nicht so richtig reingeguckt hatte, weil ich Sachbücher verabscheue. Später hattest du mir dann aber auch noch das Richtige, also das hat dann auch den Titel getragen, den du gerade genannt hattest. Das andere hieß dann auch irgendwie anders, ich weiß nicht mehr genau wie. Und das hatte ich dann auch gelesen, weil es wirklich sehr gut geschrieben ist mit vielen Beispielen und ja.
Und wenn du jetzt zurückblickst, hast du dann Wissen aus diesem Buch einsetzen können und hattest das Gefühl, dass die Kommunikation mit den Kindern leichter verlaufen ist?
Auch wieder eine schöne Frage, auf die es eine größere, kompliziertere Antwort gibt. Es war auf jeden Fall nicht so, als dass, nachdem ich dieses Buch gelesen und die Sachen angewendet habe, alles plötzlich geklappt hätte. Es gab da leider keine Wunder. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Art der Kommunikation, die Sachen, die da in dem Buch beschrieben werden, einfach deutlich mehr zu dem passt, wie ich mich eh schon verhalten habe. Also wenn ich lauter wurde, dann haben mich die Kinder eher ausgelacht. Da erinnere ich mich noch dran. Aber ich habe es auch einfach wirklich sehr ungerne getan. Und ich glaube auch, dass wenn mit den Kindern über einen sehr langen Zeitraum durchgängig auf die Art und Weise kommuniziert worden wäre, wie ich es mit ihnen getan habe, man da einiges hätte feststellen können. Das Problem ist, dass die Kinder bei uns auf der Gruppe ja höchstens bis zu 3 Monate da waren. Das heißt, und ich hatte nicht durchgängig Schicht. Das heißt, ich konnte nicht durchgängig mit ihnen so kommunizieren, wie ich es nach dem Buch auch für richtig empfunden hätte. Plus, ich habe natürlich nicht immer alles so anwenden können, wie es im Buch beschrieben wird. Immer wieder denkt man, wenn man das liest, ah ja, das passt ja perfekt auf die und die Situation und dann kommt die Situation gar nicht mehr. Oder das Kind verhält sich doch komplett anders, als man denken würde. Aber ich hatte das Gefühl, dass was ich mache, richtiger ist. Also es fühlte sich intuitiv einfach besser an, so mit den Kindern zu sprechen und zu kommunizieren. Und wer weiß, vielleicht hat es sie ja auch positiv beeinflusst.
Wie du das jetzt gerade geschildert hast, kann ich das gut verstehen, denn die Kommunikation oder eine Kommunikationsmuster zu durchbrechen, braucht es natürlich längere Übungszeiten. Und das hast du ja in dem Kontext, in dem du das angewendet hast, nicht wirklich, auch nicht kontinuierlich, weil wenn es deine Mitbetreuer auch nicht anwenden, dann kommt es immer wieder zu Brüchen und dann kann sich das Muster auch nicht verfestigen. Aber du hast das Buch ja gelesen und hast auch jetzt gesagt, dass da etliche Punkte bei waren, die dir gut gefallen haben oder intuitiv das Gefühl gegeben haben, ja, so fühlt sich das richtig an. Gibt es denn, kannst du drei Erkenntnisse aus dem Buch nennen, die für dich sich richtig anfühlen oder wo du sagst, ja, das passt zu mir und so fühlt sich für mich Kommunikation auch richtig an?
Okay, also eine Sache kommt mir direkt in den Sinn, für die anderen beiden muss ich wahrscheinlich noch mal kurz nachdenken. Bezüglich Kommunikation allgemein habe ich gelernt, dass es nicht nur mit Kindern so ist. Eine Sache, die in dem Buch sehr schön beschrieben wird, ist, dass wenn Menschen sich aufregen oder ja, wütend werden etc., sie hauptsächlich verstanden werden wollen, was wahrscheinlich nochmal besonders auf Kinder zutrifft, insbesondere wenn die noch nicht so klar wissen, was ihre Emotionen überhaupt bedeuten. In Psychologie, was ich ja studiere und studiert habe, weiß ich ja auch, dass Kinder einen großen, also Emotionsregulation erst in den ersten Jahren erst noch auslagern an die Eltern. Und da ist es dann natürlich besonders wichtig, dass diese Emotion gespiegelt wird. Und das ist etwas, was in diesem Buch sehr schön beschrieben wird, dass man erstens eine Emotion spiegeln soll und zweitens sein Verständnis dafür äußern sollte. Das habe ich auch gerne bei meiner Arbeit getan. Aber das Beispiel, wo man es besonders gut gemerkt hat, war lustigerweise nicht mit Kindern, sondern als wir als Familie in Luxemburg waren und dann gefrühstückt haben. Dort waren wir woanders hingefahren. Ich war mit meinem eigenen Auto gefahren. Meine Eltern, also du und Papa, waren mit einem Auto gefahren und Lara, meine Schwester, war auch in einem eigenen Auto gefahren. Und wir drei waren deutlich früher da als Lara. Und die kam dann sehr gestresst an und hatte erstmal ihre Frustration geäußert, dass wir in der Gruppe geschrieben haben, dass wir alle schon da sind und dass sie das so gestresst hat und so weiter. Und dann hattest du versucht, Lösungen dafür zu finden, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Und ich hatte dann einfach gesagt, ja, das klingt sehr frustrierend, Lara. Und dann meinte sie so, ja. Und dann hatte sich das Thema auch eigentlich schon. Und das fand ich so lustig, weil diese Art der Kommunikation eben wohl sehr, ja, universell einsetzbar ist und gut funktioniert. Und oftmals wollen Menschen einfach nur, dass man sie versteht.
How dare you to beat me with my own tragedies? Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich war in der Situation wieder mit meinem Appellohr unterwegs und habe versucht, die Wogen zu glätten. Und ja, du hast einfach nur erkannt, was da eigentlich gerade die Lara so fürchterlich belastet hatte und hast es dann angesprochen. Und damit war alles gut, weil dann wurde sie gehört und dann war auch wieder alles friedlich.
Ja.
Ja, genau. Es ist etwas, was mir auch in der Kundenkommunikation öfter auf die Füße fällt, wo Kunden sehr erregt reinkommen, weil etwas nicht funktioniert oder sie etwas nicht verstanden haben. Und sie haben erstmal ein Problem und das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und es hilft ganz oft nichts, das abzuwiegeln oder zu unterbrechen, sondern vielmehr hilft es, zu spiegeln, ich habe dich verstanden. Manchmal eben auch zu wiederholen, ich verstehe, dass Sie jetzt das anders machen wollen oder dass Sie enttäuscht sind, dass Sie die Förderung nicht bekommen. Ich kann gut verstehen, dass Sie jetzt eine andere Möglichkeit suchen. Das bringt denjenigen viel mehr dazu, sich gesehen zu fühlen und gehört zu fühlen und damit auch gewertschätzt zu fühlen. Und das führt ganz oft zu einer ganz anderen Art der Kommunikation, wie sie dann weitergeht, weil derjenige nicht mehr darum kämpft, ja, berechtigt ärgerlich zu sein und darin anerkannt zu werden, sondern er bekommt genau diese Anerkennung und dann kann er auf der Augenhöhe weiterreden und eine Lösung suchen. Auch wenn diese Lösung dann heißt, für dich funktioniert aber dieser Wunsch nicht und wir können dir deinen Wunsch nicht erfüllen. Okay, ich hatte ja nach drei Sachen gefragt. Bei den anderen beiden wolltest du noch nachdenken. Ist dir noch ein zweites und drittes eingefallen?
Ja, in der Tat. Das Zweite, was ich aus dem Buch mitgenommen hatte, was auch so ein bisschen mit dem Verstehen zu tun hat, ist bei Frustrationen, also bei Sachen, die man nicht ermöglichen kann oder will, sich auf die Seite des Kindes zu schlagen. Denn das hatte ich auch auf jeden Fall immer wieder erlebt, dass es so ein Versus zwischen den Kindern und den Betreuern war. So ein Hin und Her, dass auf der einen Seite die Wünsche der Kinder stehen und auf der anderen Seite die Regeln und ja, Gegebenheiten von den BetreuerInnen. Und ich hatte dann öfter versucht, eben eine Sache, die in dem Buch beschrieben wird, ist das Fantasieren darüber, wie es denn wäre, den Wunsch erfüllen zu können und zu sagen, dass man das sehr gerne für das Kind tun würde. Zu tun. Und es hat sich auf jeden Fall für mich gut angefühlt, mich auf der Seite von dem Kind zu sehen und nicht als nur als Hindernis dieses Ziel zu erreichen, sondern auch als jemand, der auch damit frustriert ist, dass das nicht geht jetzt. Ob das jetzt Süßigkeiten waren oder irgendeine besondere Aktion, die das Kind machen wollte, aber die anderen Kinder wollten was anderes und dann hat man sich eben für was anderes entschieden. Solche Sachen frustrieren natürlich und da hat es dann geholfen, sich auf die Seite von dem Kind zu stellen und zu sagen, ich wünschte, ich könnte dir das jetzt erfüllen. Das wäre super schön, aber leider geht es einfach nicht. Und mir hat das auf jeden Fall geholfen und ich denke, dass die Kinder dadurch auch weniger schlecht auf mich zu sprechen war, wenn ich irgendetwas verboten habe quasi.
Ja, das finde ich total spannend, vor allen Dingen, weil das mit sich auf die Seite des Kindes stellen nicht gleichzeitig ein Ermöglichen oder ein Einknicken von Regeln ist, sondern man schildert dem Kind nur, oh, das wäre jetzt so toll, dieses Eis zu essen. Und dann würden wir uns ganz viel Sahne drauf machen und dann noch Schokoladensoße und dann ergänzt das Kind vielleicht und Süßigkeitenstreusel. Und man malt sich dieses Bild von diesem Eis oder der Süßigkeit aus und schwelgt in diesen Gedanken. Und dann kommt man wieder zu dem Realität zurück, dass es eben nicht ist. Aber dieser kleine Ausflug in die Fantasie befriedigt auch einen Teil dieses Wunsches. Also eben, wir verbinden mit etwas, was wir wollen, ja immer eine Zielvorstellung, was wir haben wollen. Und in dem Moment, wo wir wenigstens uns in den Gedanken erlauben, das zu tun, ist ein Teil des Wunsches schon in Erfüllung gegangen. Und genau das finde ich eben auch gerade bei der Kommunikation mit Kindern, dass das oft schiefläuft, dass die Eltern nicht verstehen, dass das Kind aber dieses Gefühl ja jetzt eben hat. Und es gehört eben auch mit in diesen Anerkennen, dass der Wunsch da ist. Und in dem Moment, wo ich mich eben auf die Seite stelle und diesen Wunsch mitverfolge, ohne ihn umzusetzen, sondern einfach nur so, oh, das wäre so toll. Wir würden jetzt beide hier einfach im Bett liegen bleiben und den ganzen Tag nur Fernsehen gucken und die Schule sein lassen und die Hausaufgaben sein lassen und ich würde einfach zu Hause bleiben. Das wäre so klasse und was wir alles machen könnten, eine Decke. In dem Moment geht die Fantasie auf Reisen und man entledigt sich ein Stück weit der Realität und kann dann aber wieder in die Realität einsteigen, ohne dass es die Schwierigkeit gibt, dass ich einen großen Widerstand dann habe, weil ich war ja schon einen kleinen Urlaub, einen gedanklichen gemacht. Ne? Und ja, das ist, finde ich auch, das beschreibt das Buch sehr, sehr schön. Und es ist eben nicht gleichzusetzen mit, ich schlage mich auf die Seite des Kindes und ich ändere die Regeln oder es kriegt doch, was es will, sondern ich mache eben eine kleine Fantasiereise mit ihm. So, und jetzt hast du noch eine dritte Sache gefunden, an die du dich erinnerst?
Ja, ich habe tatsächlich noch zwei Dinge, die mir im Kopf rumschwirren, aber zu einer Sache kam ich nie, sie einzusetzen, deswegen erzähle ich mal von der anderen. Was in dem Buch auch beschrieben wird, ist, dass man selbst über seine eigenen Gefühle, Gedanken und so weiter mit dem Kind sprechen sollte in einer bestimmten Situation. Kinder sind, würde ich sagen, generell super darin, herauszufinden, wenn irgendetwas gerade nicht so ist, wie man es darstellt. Das hast du ja, glaube ich, auch sehr gut in deinem Ambivalenz-Podcast darstellen können.
In der Regenbogenkotze.
Ja, genau. Dass, wenn man sich selber in etwas nicht sicher ist, dann eben Kinder darauf reagieren und das ausnutzen. Und das habe ich auf jeden Fall auch in meinem Berufsalltag gelernt. Aber wenn ich mich dann über irgendetwas aufgeregt habe oder einfach nicht gut auf jemanden zu sprechen war, dann habe ich das auch gerne gesagt. Und ich denke, dass es dadurch einfacher fiel, für die Kinder nachzuvollziehen, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Und dann auch ein gewisses empathisches Mitverständnis damit zu haben und dann vielleicht nicht nochmal extra irgendwas zu tun, was mich nochmal weiter reizen würde.
Ja, genau. In der Folge Regenbogenkotze, in der Ambivalenz-Betrachtung ist es genau dieses Gefühl, dass man selber nicht kommuniziert, dass die Kinder aber erspüren. Die sind Seismographen für Authentizitätsbrüche. Und wenn ich es kommuniziere und sage, du, ich bin gerade genervt, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber ich hatte gerade einen Autofahrer vor mir, der hat mich ausgebremst, hat mir die Vorfahrt genommen, ich bin gerade schlecht gelaunt, gib mir 5 Minuten und dann kann ich mich auf dich konzentrieren. Ist besser, als wenn ich dem Kind halbherzig zuhöre, weil das Kind weiß selber nicht, warum ich schlecht gelaunt bin. Es spürt aber, dass es einen Unterschied gibt in meiner Art und Weise, wie ich mit ihm umgehe. Und wenn ich es nicht adressiere, attribuiert es im Zweifelsfalle auf sich. Und je nach Persönlichkeit und Erfahrungswert versucht es dann, damit anders umzugehen. Und entweder rauszukitzeln, dass es tatsächlich der Schuldige ist. Wenn ich als Kind der Meinung bin, ich bin immer schuld dran, dann gehe ich so weit, bis ich diese Selbstbestätigung wieder habe, indem derjenige explodiert. Oder aber sich zurückzieht und denkt, ich bin für nichts gut und ich mache alles, was ich mache, ist falsch. Und deswegen ist es so wichtig, klar zu kommunizieren, dass man tatsächlich gerade böse oder enttäuscht oder abgelenkt ist, um dann zu sagen, pass auf, ich verstehe, dass du das mitbekommst, das geht mir im Moment nicht gut, ich krieg mich aber wieder ein und dann habe ich wieder Zeit und kann mich auch wieder ganz um dich kümmern. Und wenn ich das einem Kind gebe, schenke ich ihm tatsächlich zweierlei. Ich schenke ihm Vertrauen in das, was es fühlt und mach nicht Gaslighting, ne? Also diese Technik, dass ich sage, das, was du wahrnimmst, ist gar nicht richtig, machen Eltern ganz oft aus der besten Überzeugung und haben aber dann gar nicht vor Augen, was sie für einen Schaden anrichten. Denn wenn ich nicht meine Wahrnehmung trauen darf, wenn mir jemand permanent sagt, dass das, was ich fühle, nicht korrekt ist oder dass ich mir was einbilde, dann werde ich als Kind übernehmen, ich kann mir selbst nicht vertrauen. Und dann werde ich vielleicht irgendwelchen Leuten trauen, die nicht gut für mich sind und die mir irgendwas einreden, weil die müssen es ja besser wissen, denn ich weiß ja nichts. Wenn ich aber bestärkt werde damit, ja, ich fühle, dass da gerade was schief ist. Okay, die Mama oder der Papa oder der Pfleger sagt, das hat nichts mit mir zu tun oder es hat was mit mir zu tun, aber es ist jetzt nur für diesen einen Moment zeitlich. Und wenn der sich wieder beruhigt hat oder wenn sie sich wieder einbekommen hat, dann ist das wieder gut. Dann habe ich als Kind kein To-Do, außer das To-Do abzuwarten. Und das gibt sehr viel Ruhe. Ich rede immer von der klappernden Tür der Möglichkeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Klarheit darüber habe, was der andere eigentlich empfindet, brauche ich mir um die Möglichkeiten keine Gedanken zu machen. Und das stärkt dann auch mein Selbstvertrauen. Also das heißt, mein Vertrauen in, wie die Welt funktioniert und auch darin, dass Krisen eben auch bewältigbar sind. Also dass sie, jeder Streit oder jede schlechte Laune verfliegt irgendwann mal. Und wenn ich diese Möglichkeit als Kind schon lerne und mir nicht heftig aneignen muss, irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, dann fällt mir das Leben viel leichter, weil ich die Situation selber immer nur in ihrem Rahmen betrachte. Jetzt sind wir wieder bei der Referenztransformation, dass ich den Rahmen anders setze. Okay, danke. Den vierten Teil, den du erzählt hast, den du nicht anwenden konntest, den würde ich ja jetzt trotzdem gerne hören, auch wenn du ihn selber in der Praxis nicht umsetzen konntest.
Also der letzte Teil, der mir noch eingefallen war, was mir aus dem Buch auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist das Kapitel zur Problemlösung. In diesem geht es darum, dass um ein Problem zu lösen, man eben auf jeden Fall mit dem Kind kooperieren sollte und zuerst einmal alle möglichen Lösungsoptionen, die für ein Problem existieren, niederschreiben sollte. Völlig egal, wie umsetzbar oder möglich die sind oder ob man selbst irgendwas dagegen hat oder das Kind, sondern man schreibt erstmal alles auf und geht dann in einem zweiten Schritt dran und guckt, für wen was davon umsetzbar ist, für wen was inakzeptabel ist und nimmt dann jeweils die Sachen raus, die inakzeptabel sind und dann versucht man darüber auf einen Kompromiss zu kommen, um so ein Problem zu lösen. Und dann wendet man das halt an und guckt, inwiefern funktioniert es. Und dann evaluiert man. Und ich finde diesen Ansatz super schön. Ich habe den auch noch mal im Studium jetzt kennengelernt, weil es in der systemischen Therapie auch eine der Standardinterventionen quasi zur Problemlösung ist. Und deswegen ist mir das noch mal im Kopf geblieben. Ich konnte es leider nicht mehr anwenden, weil die Kinder, die zu dem Zeitpunkt jünger waren, als was wir eigentlich in der Gruppe aufgenommen haben, eben dann nicht mehr da waren. Und die Jugendlichen, die da waren, die hatten nie so Probleme, bei denen ich das wirklich hätte anwenden können. Deswegen kam ich nicht mehr dazu. Ich habe das Buch auch tatsächlich nie zu Ende gelesen. Ich werde es wahrscheinlich das nächste Mal lesen, wenn ich selber Kinder habe oder nochmal mit Kindern arbeite.
Die Idee mit diesem Aufschreiben der Probleme ist auch wieder eine Geschichte, die wieder auf dieses Motto Wertschätzung des anderen eingeht, indem man quasi gerade für kleine Kinder etwas schriftlich festhält, hat das was Magisches. Man gibt dieser Idee Raum und man nimmt sich die Zeit, um es aufzuschreiben und mit genau dieser Haltung bekommt das, was man als Ideen produziert, als Lösungen, tatsächlich eine besondere Wertung. Und wenn man dann im zweiten Schritt hingeht und sagt, ja, aber das geht für mich nicht, weil wenn du mit ungeputzten Zähnen ins Bett gehst und noch dann im Bett Schokolade isst, dann haben wir später Probleme mit dem Zahnarzt und ich muss das Bett öfter waschen, weil es dreckig wird und deswegen funktioniert die Lösung für mich nicht, kann das Kind diese Lösungsablehnung besser akzeptieren. Denn es gibt dafür ja Gründe. Aber man hat sie gewertet und man hat sie auch so wichtig gehalten, dass man sie eingebracht hat. Und das andere, was an dieser Technik eben so gut funktioniert, und das funktioniert ja offensichtlich auch bei Erwachsenen, deswegen hast du es in der systemischen Therapie ja dann quasi als Interventionsoption, ist, ich gebe demjenigen die Möglichkeit zu sehen, wie viele Möglichkeiten einer Lösung des Problems schon in mir liegen. Die Lara hatte ja von dem Coaching erzählt und gesagt, die Lösung kommt immer mit dem Problem oder umgekehrt. Das Problem hat auch immer die Lösung drin. Und derjenige, der eben ein Problem hat, hat auch Lösungsüberlegungen. Und ich stärke damit die Selbstwirksamkeit des Kindes. Ich stärke die Selbstwirksamkeit meines Klienten in der Therapie. Und ich gebe mir auch selbst im Zweifelsfalle, wenn ich mir mal alle Lösungen aufschreibe für mein eigenes Problem, die Möglichkeit, nochmal zu evaluieren. Und gerade in diesem Prozess des nochmal Lesens, dass da so eine Lösung ist, kommen ja vielleicht auch Gedanken, boah, ich hab bislang immer gedacht, das ist völliger Schwachsinn, aber das ist vielleicht die Idee. Also jetzt für mich ja auch bei dem Podcast, ne, wenn die Lara nicht gesagt hätte, mach doch mal einen Podcast, hätte ich den nicht angefangen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dass ich eben mit der Stimme lieber arbeite als vor der Kamera. Und ich mit Schneideprogramm und irgendwelchen Bildchen malen, okay, ich kann zeichnen, aber so viele Zeichnungen anzufertigen, um einen ganzen Beitrag zu füllen, wäre halt auch wieder schwierig. Und genau, also kam also die Lösung mit dem Vorschlag. Und hätte ich das jetzt nicht angehört und hätte mir dann nicht da Gedanken zu gemacht, würde es auch keinen Podcast geben. Von daher, genau, also finde ich schön, dass du auch diese Option noch behalten hast. Jetzt muss ich mal in meinen Spickzettel gucken und schauen, ob mir noch was von dem Buch wichtig ist, das ich noch erzählen möchte. Ja, genau, ich habe doch einen Punkt und wahrscheinlich könnt ihr den als Erinnerung, als innere Kindheit noch herbeten, denn Papa und ich haben uns dann durch das Buch inspirieren lassen, anders auf Regelbrüche zu reagieren. Wir haben nicht mehr gesagt, boah, du hast schon wieder die Milch nicht reingestellt oder mach doch endlich mal die Tür zu, sondern wir haben erklärt, was wir sehen und erklärt, was die Folge ist. Zum Beispiel, was weiß ich, die Milch ist auf dem Tisch stehen geblieben, wenn die in der Wärme steht, wird die schlecht und saure Milch schmeckt nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass die direkt nach dem Frühstück in den Kühlschrank kommt. Oder wenn du die Tür offen stehen lässt, dann kann auch irgendjemand reinkommen und sich einfach deine Sachen nehmen, weil wir keine Kontrolle darüber haben, wer rein und raus geht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Tür zu ist. Oder jetzt, wenn wir die Katzen haben, ich meine, jetzt macht ihr die Tür von sich aus zu, aber wenn man Katzen hat, die nicht raus dürfen, dann ist es eben auch so wichtig, dass die Türen zu sind, damit die nicht rauslaufen unkontrolliert. Deswegen haben eben Papa und ich ganz sehr darauf geachtet, euch zu erklären, was ihr da tut, was bei uns ankommt und was die Konsequenzen sind. Ich krieg's als Zitat so nicht mehr zusammen, aber eines der Aussagen, die mir in dem Buch ganz wichtig waren, ist, dass Erwachsene ganz oft mit diesen rhetorischen Fragen arbeiten, die dem Kind überhaupt nichts helfen. Wie zum Beispiel, habe ich dir nicht schon 100.000 Mal gesagt, du sollst dir die Schuhe zubinden? Oder ich habe es doch schon immer wieder erklärt, ne? Oder warum hörst du denn einfach nicht auf mich? Also diese Vorwürfe, die dem Kind ein schlechtes Gefühl machen, ohne dass sie zur Lösung beitragen. Und seine Kommunikation zu kontrollieren, was für Aussagen ich eigentlich tätige die ganze Zeit und was das als Rückmeldung für das Kind bedeutet, das hat das Buch bei mir ausgelöst. Also ganz oft nachzudenken, ob das, wie ich reagiere, wie ich rede, was bei dem Kind ankommt, gleich ist. Oder ob ich vielleicht mit dem, was ich sage oder wie ich reagiere, etwas auslöse, was gar nicht das Ziel meiner Aussage ist, aber aufgrund der Art, wie Kommunikation nun mal funktioniert, im Zweifelsfalle beim Kind ankommt. Und das sind so zwei Sachen, die mir aus dem Buch noch über das, was du beschrieben hast, ganz wichtig sind. Und ich finde es total schön, dass sozusagen das, was ich euch erzählt habe über dieses Buch, dass auch du das nochmal für dich selber abprüfen konntest und festgestellt hast, es gibt Sachen, die fühlen sich für mich einfach auch gut an. Und das Schöne ist daran, dass man, wenn man diese Regeln findet, die für einen gut passen, dass man sich dann wieder ja deckungsgleich findet. Man findet seine Authentizität. Und damit hast du auch wieder gegenüber Kindern Autorität. Also immer wenn ich kongruent bin mit dem, was ich will, was ich sage und was ich tue, dann wird das Kind leichter folgen. Es wird es trotzdem nicht mögen, aber es wird mir leichter folgen. Wenn es anmerkt, es kann an irgendeiner Stelle bohren, weil es eben nur eine Fassade ist, sei es nun, dass ich Harmonie vorspiele oder sei es, dass ich streng bin, obwohl ich nicht streng sein möchte oder dass ich eigentlich keine Lust habe, mich jetzt mit dem auseinanderzusetzen, aber das nicht kommuniziere, in dem Moment kriege ich ein nachgelagertes Problem und eine Diskussion und die endet in dem Moment, wo ich wieder die Ambivalenz auflöse. Und wieder sind wir bei der wichtigen Folge Regenbogenkotze. Die kommt einfach immer wieder vor.
Ja, es ist mir tatsächlich auch bei meiner Arbeit aufgefallen, weil ich mich selber zum einen nicht so als Betreuer gesehen habe. Also ich bin ja noch relativ jung und insbesondere die Jugendlichen waren dann 6 Jahre jünger als ich. Das ist nicht so viel Abstand. Das ist dann etwas komisch, dass ich quasi die Autoritätsfigur bin, auf die die dann hören sollen. Und insbesondere bei Regeln, die ich selber nicht nachvollziehen konnte, warum wir die überhaupt haben. Wo ich dann auch immer mal wieder im Team, wenn es angesprochen wurde, gerne versucht habe, dass wir die Regel ändern und auch meine Bedenken geäußert habe, habe ich gemerkt, dass sie sehr schwer sind für mich umzusetzen. Also es gab da einfach immer Widerstand und es ist auch mal vorgekommen, dass ich dann war, ja, ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt die Regel, deswegen müssen wir es umsetzen. Und das funktioniert natürlich super schlecht. Was ich auch gemacht habe, ist anzufangen, einfach nur noch zu sagen, was die Konsequenz von bestimmten Verhalten ist und die Kinder eben darauf aufmerksam zu machen. Das hat mal funktioniert, mal nicht, weil sie die Konsequenzen als egal erachtet haben. Aber es fühlte sich auch einfach wieder besser, richtiger an, das Ganze so zu machen, statt es bringt ja auch nichts, sich darüber aufzuregen, dass die Kinder wieder nicht hören und machen, was ich ihnen sage, sondern eben ihr eigenes Ding tun. Das bringt viel mehr, mit ihnen zu arbeiten und eben zu gucken, wie man eine gewisse Konsequenz umgeht. Und als du ursprünglich sagtest, mit den Regelbrüchen, wie ihr darauf reagiert, dachte ich, du willst auf was völlig anderes hinaus, nämlich auf das Konsequenzen spüren lassen, statt sie auf eine andere Art und Weise zu bestrafen, die gar nichts mit dem Regelbruch zu tun hat.
Okay, daran hatte ich jetzt nicht gedacht, aber du hast natürlich recht. Aber dazu könnte jetzt ein neues Thema kommen und ich glaube, dafür machen wir einen eigenen Podcast. Dazu leite ich dich dann nochmal ein und wir sprechen nochmal genau über Strafen oder besser Konsequenzen erleben lassen. Okay, jetzt habe ich wieder so viel erzählt und meine Seite gemacht. Das ist ja eigentlich ein Talk mit dir. Von daher, vielleicht willst du noch ein paar abschließende Worte sagen, was du zur Kommunikation gelernt hast oder was dir aus dem Buch wichtig ist oder was dir noch gekommen ist.
Ja, also abschließend würde ich sagen, die Sachen, die man so mitnehmen könnte vom Podcast, ist zum einen mit Kindern sowie mit Menschen generell kommunizieren, hat viele verschiedene Seiten, aber was jeder eigentlich möchte, ist verstanden werden, verstanden sich fühlen, und dass viele Dinge möglichst nah an der Realität, der Praxis und ja natürlichen Konsequenzen quasi gehalten werden sollten, statt irgendwelche komplizierten Systeme mit Strafen für irgendwelches Verhalten, die sich nicht direkt aus den Verhalten ergeben, zu kreieren, wenn die eigentliche Lösung viel näher liegt.
Das finde ich ein tolles Schlusswort für unser Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Max. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr in die Psychologie einsteigen. Denn dadurch, dass du das studierst, kannst du ja immer wieder vom Neuesten berichten, was du gerade gelernt hast.
Ja, danke schön. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du mir und meinem Sohn Max zugehört hast, wie wir uns über ein Buch unterhalten haben, das mir als Mutter sehr viel geholfen hat, um die Kommunikation mit meinen Kindern so zu gestalten, wie ich mich damit wohlfühle. Und vielleicht gefällt es dir ja auch. Ich verlinke es in meinem Blog. Tschüss.
Das können andere besser. Wozu tun, was ein anderer besser kann? Mir oft und lass es dann sein, doch heute fang ich an.